wir können durch KI bestimmte Prozesse sehr gut abbilden, wo man gar nicht mehr einen Mensch braucht. Ein Beispiel ist zum Beispiel dass die Logistik im Krankenhaus. Warum muss das noch ein Mensch an irgendeiner Excel-Tabelle machen? Das kann eine KI viel effizienter und besser. Und das sollte sie auch tun. Und deshalb darf da gerne auch ein Mensch ersetzt werden.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge schauen wir auf eine Branche, in der Innovation besonders sensibel ist, das Gesundheitswesen. Denn hier geht es nicht nur um Effizienz oder Geschäftsmodelle, sondern um Menschen, Versorgung und Vertrauen. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Dr. Tobias Krick, Gründer von Healthcare Inc., Podcaster und einer der sichtbarsten Stimmen, wenn es um Innovation im Gesundheitswesen geht. Mit seinem Netzwerk, seinen Formaten und Podcasts bringt er Startups, Entscheider und etablierte Player zusammen, um die Zukunft der Gesundheitsversorgung aktiv zu gestalten. Beim diesjährigen Big Bang KI Festival wird er zudem als Moderator auf der Health-Bühne stehen. Mit ihm spreche ich darüber, wo KI im Gesundheitswesen heute wirklich hilft, wo sie überschätzt wird und warum Innovation hier anders funktioniert als in jeder anderen Branche. Tobias, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch, Aische.
Du hast die Rolle des Netzwerkers und Moderators. Erzähl doch mal kurz, was dich an der Arbeit im Gesundheitssektor am meisten begeistert und was vor allem Healthcare Inc. für dich persönlich bedeutet.
Sehr gern. Also das Gesundheitswesen ist für mich schon immer der Ort gewesen, in dem ich mich austoben wollte und konnte. Warum geht das? Weil es eben noch nicht so innovativ ist, wie ich mir das wünschen würde. Es hat also noch ganz viel Potenzial und das reizt mich. Einen Beitrag dazu zu leisten, dieses Potenzial auszuschöpfen, das Gesundheitswesen besser zu machen. Ich glaube, da brauchen wir nicht nur mich, sondern brauchen wir ganz viele Menschen, die also da mithelfen. So. Und eine Art, wie ich das mache, ist eben mein Innovationsnetzwerk Healthcare Inc. Da verknüpfe ich die unterschiedlichsten Akteure aus dem Gesundheitswesen, insbesondere Startups, weil Startups und Gründerinnen und Gründer, das sind für mich die Persönlichkeiten, die noch so ein bisschen out of the box denken können, die ein bisschen anders sind. Und die zu unterstützen, das habe ich mir zur persönlichen Aufgabe gemacht. Das ist mein Beitrag sozusagen zur Innovation im Gesundheitswesen.
Ja, wunderbar. Und du nennst dich selbst Healthcare-Rebell. Ja. Wenn du nur einen Satz auf die Health-Bühne schreiben dürftest, welche unbequeme Wahrheit über KI im Gesundheitswesen wäre
das? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich weiß, die Antwort wird wirklich nicht allen gefallen. Aber mein Satz wäre, KI wird Menschen teilweise ersetzen und es ist auch gut so.
Kannst du das nochmal ausführen? Also ich kann mir das schon denken. Ich sehe das ähnlich, aber...
Ja, natürlich gerne. Also letztendlich, wir haben ein riesen Fachkräfteproblem im Gesundheitswesen. Das ist ja die klassische Argumentation, ein klassisches Problem. Und wir können durch KI bestimmte Prozesse sehr gut abbilden, wo man gar nicht mehr einen Mensch braucht. Ein Beispiel ist zum Beispiel dass die Logistik im Krankenhaus. Warum muss das noch ein Mensch an irgendeiner Excel-Tabelle machen? Das kann eine KI viel effizienter und besser. Und das sollte sie auch tun. Und deshalb darf da gerne auch ein Mensch ersetzt werden.
Ja, und unterstützt vor allem, finde ich. Ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Und klar, unterstützen, das ist eine andere Art, das zu formulieren. Wir brauchen Menschen, aber wir brauchen sie vielleicht nicht an jeder Stelle. Wir brauchen sie da, wo es um Zwischenmenschlichkeit geht. Da, wo bestimmte Interaktionen nochmal überprüft werden sollten. Also KI alleine entscheiden zu lassen über sehr wichtige Themen, das würde ich jetzt auch nicht bevorzugen. Aber da, wenn es jetzt nicht um Menschenleben geht, sondern zum Beispiel um Logistik, warum soll dann nicht auch eine KI einen Mensch ersetzen?
Ja, also warum nicht, genau. Du bringst ja mit Healthcare Inc. ganz unterschiedliche Akteure zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind Kliniken, Pflege und Startups, hast du eben gesagt. Was passiert in diesen Runden, was im klassischen System so nicht passiert? Was hat dir vorher gefehlt?
Also in gewisser Weise gibt es da so ein Bias, wenn ich diese Menschen zusammenführe. Die ich zusammenführe, haben ja ohnehin schon mal eine Affinität für Innovation. Die denken anders. Das heißt, wer an so einer Runde teilnimmt, ist schon mal ein bisschen anders als vielleicht der Durchschnitt im System. Und dementsprechend entstehen in solchen Runden ganz andere Ideen und ganz andere Synergien und Möglichkeiten. Und das ist etwas, was mir große Freude bereitet, da meinen Beitrag zu leisten durch dieses Zusammenführen der speziellen Menschen, die wirklich was verändern wollen. Weil es gibt, da muss man fairerweise sagen, auch diejenigen, die nichts verändern wollen.
Ja, die wollen am Status quo festhalten. Diejenigen, die davon profitieren aktuell noch wahrscheinlich. Das ist so. Ne? Genau. Und wie merkst du bei diesem Netzwerk, das ist ja ein Netzwerk, wenn wir das so nennen dürfen, wie echte Zusammenarbeit entsteht?
Echte Zusammenarbeit, das ist so ein Beispiel für, was man nicht durch KI ersetzen kann. Echte Zusammenarbeit entsteht durch gemeinsame Werte, gemeinsame Vorstellung, wie die Zukunft aussehen soll und dann natürlich auch die entsprechenden Handlungen. Zusammenarbeit ist immer dann erfolgreich, wenn Menschen in gewisser Weise auf einer ähnlichen Wellenlänge schwimmen. Deswegen führe ich ja diese Menschen zusammen, die ein ähnliches Mindset haben. Und daraus entstehen dann erfolgreiche Projekte. Und erfolgreich, wenn man das noch runterbrechen will, heißt, es verändert wirklich was in der Realität. Es kommt in der Praxis an. Praxis ist ja das Wichtige, nicht das große Gerede über alles, was wir mit KI verändern können. Das ist das eine, aber das, was wirklich zählt, ist doch, was kommt in der Praxis an.
Mhm. Du engagierst dich ja stark für Health-Startups und bist unter anderem auch in der Jury des Healthy Award. Da arbeiten wir ja zusammen, unsere Häuser. Welche Rolle spielen Startups aus deiner Sicht wirklich für den Fortschritt der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen?
Ich hatte ja versucht, das schon so ein bisschen anzudeuten. Letztendlich sind das diejenigen, die out of the box denken können. Gründerinnen und Gründer sind so ein ganz spezieller Schlag Mensch. Und deshalb brauchen wir nicht nur, aber vor allem auch Gründerinnen und Gründer, die wir unterstützen im Gesundheitswesen, um was zu verändern.
Mhm. Du beschäftigst dich aktuell auch intensiv mit dem Thema Personenmarken im Gesundheitswesen. Das ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. In einer Welt, in der Inhalte und Technologien immer leichter kopierbar werden. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht denn starke Persönlichkeiten für Vertrauen, Orientierung und Innovation im System?
Das finde ich ist eine sehr spannende Frage. Also man muss sich ja nochmal bewusst machen, was alles, du hast es so schön gesagt, was kopierbar ist oder was durch KI alles sehr ähnlich in Zukunft aussehen wird. Marketing kann ähnlich aussehen. Wir haben alle die Möglichkeit, hochwertige Materialien zu erstellen mit KI beispielsweise. Software lässt sich kopieren. Man muss ja nur wissen, wie funktioniert das und das kann durch KI kopiert werden. Was kann aber nicht kopiert werden? Das sind Menschen, Personen und Werte, die Unternehmen nach außen verkörpern. Und deshalb ist es sehr klug und ich berate da auch Unternehmen und Gründerinnen und Gründern zu diesem Thema, sich als Personenmarke aufzustellen, um dadurch das Unternehmen zu repräsentieren, Vertrauen aufzubauen und Türen zu öffnen. Gerade heutzutage ist das wichtig.
Ja, das ist ja in anderen Branchen auch eher ähnlich im Übrigen. Matthias Döpfner, der CEO vom Springer Verlag, sieht das ja ähnlich und positioniert einzelne Redakteure, Redakteurinnen mit bestimmten Podcasts und so weiter. Und ich denke auch, dass das Rezept sehr gut übertragbar ist für den Health-Bereich.
Ja, es hat seit Jahrzehnten schon im Health-Bereich funktioniert. Es spricht nur keiner darüber. Mhm. Ja, aber jetzt gerade ist es noch wichtiger denn je. Letztendlich, ich bin ja auch eine Personenmarke. In den letzten 10 Jahren habe ich diese Personenmarke aufgebaut. Und die großen Köpfe des Gesundheitswesens, das sind auch Personenmarken. Und sie sind vielleicht auch zu Personenmarken geworden, weil sie das ein bisschen mit Absicht so initiiert haben, weil sie das klug gemacht haben und dann immer weiter gewachsen sind. Deswegen ein wichtiges Thema.
Was würdest du sagen, wer ist die wichtigste Personenmarke im Gesundheitsbereich? Jetzt interessiert mich.
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder deine Top 3 meinetwegen.
Naja, per Definition ist die wichtigste Personenmarke immer die Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister. Das ist die Person, die wir alle kennen, weil vieles hängt davon ab. Okay. Frau Wagen, genau, oder dann vorher Lauterbach oder Spahn, die kennen wir alle, aber sie sind durch ihre Position zur Personenmarke geworden. Spannender finde ich Menschen, die es schaffen, durch ihre Persönlichkeit zur Personenmarke zu werden und nicht durch ihre Position. Das ist sozusagen der heilige Gral, das zu erreichen, dass man auf einer Veranstaltung ist, jeder kennt einen und die Leute wissen vielleicht sogar nicht mal, was man macht. So. Aber man kennt sie trotzdem. Wie haben sie das geschafft? Das fasziniert mich. Und da gibt es eine Handvoll Menschen, die man jetzt nennen könnte. Ich will keine großartigen jetzt hier hervorheben, aber ich denke, jeder weiß, worüber ich spreche.
Ja, ich denke auch. In deinem neuen Podcast, Ein Fall für KI, schaust du dir ganz bewusst konkrete KI-Anwendungsfälle im Gesundheitswesen an. Was funktioniert, für wen und wo sind die Grenzen? Was hat dich denn dazu gebracht, KI so stark runterzubrechen, also weg von den großen Debatten hin zu konkreten Entscheidungen im Alltag?
Relativ simpel. Ich war irgendwann genervt von diesem KI-Blabla, diesem theoretischen, was wir alles machen können und wie die Möglichkeiten sind. und wollte viel näher an der Realität sein. Was geht denn heute schon? Nicht nur in der Theorie, sondern was können wir in einer Klinik mit KI, in welchen Prozessen runtergebrochen, jetzt verändern? Und dafür gibt es diesen Podcast für die Menschen, die sich eben genau damit beschäftigen wollen, was jetzt schon geht, nicht nur was in Zukunft geht. Das ist auch wichtig. Ja? Wir brauchen Visionen und vor allem müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was vielleicht schief gehen könnte. Aber jetzt gerade brauchen wir vor allem hands-on praktisches Wissen, wie man mit KI starten kann.
Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen dazu gesprochen. KI kann natürlich unterstützen, aber ersetzen soll sie ja Ärzte und Pflegekräfte nicht, zumindest noch nicht. Die humanoiden Roboter sind noch nicht so weit. Wo würdest du denn nicht auf ein menschliches Urteil verzichten? Was sagst du, da ist die Grenze?
Im Grunde da, so ähnlich wie ich das vorhin auch versucht habe zu formulieren, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um Daten von Menschen geht, die wirklich sehr sensibel sind und die Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen haben, Diagnoseentscheidungen, Behandlungsentscheidungen, das würde ich nicht einer KI alleine überlassen wollen. Aber es wäre auch unklug, solche Entscheidungen ohne KI zu treffen, weil KI natürlich auf Basis von riesigen Datenmengen ganz andere Urteile treffen kann. So das, was in dem Kopf des Arztes oder der Ärztin vorgeht, ist ja auch nichts anderes, als ganz viele Daten und Wissen zu kombinieren zu einem Fallbild. So. Und das als Unterstützung von der KI finde ich gut. Allein auf die KI verlassen bei lebenswichtigen Entscheidungen würde ich mich im Moment noch nicht. Aber wer weiß, in der Zukunft vielleicht irgendwann auch.
Ja, auf irgendjemanden oder irgendwas muss man sich ja dann verlassen. Ne? Ich frage auch immer, ob die KI dann wirklich so viel schlechter ist als ein nicht gut ausgeschlafener Arzt vielleicht.
Da ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da sollten wir unbedingt auch was dran ändern, dass die Bedingungen besser werden. Aber gut.
Genau. Wir haben eben schon mal so ein bisschen über das Thema Daten gesprochen. Gesundheitsdaten sind ja oft fragmentiert, teilweise noch in Papierform. Wenn du einen Klinik-IT-Chef für ein Jahr unterstützen könntest, welche drei Daten- oder Integrationsprojekte würdest du als erstes angehen? Wo ist der schnellste Effekt zu erzielen auch?
Ich finde die Formulierung der Frage ein bisschen, also ich würde sie ein bisschen anders herangehen an die Frage. Weil zum einen würde ich erstmal sagen, es geht gar nicht nur um Daten, sondern es geht darum, wie wir mit den Daten umgehen und wie auch eine Klinik-IT sich versteht. Ja, also ich würde erstmal etwas daran ändern, wie viele Klinik-ITs sich im Moment sehen, nämlich nur als IT-Spezialisten. Dabei geht es um Strategien, man muss das gesamte Haus betrachten. Daran würde ich erstmal was ändern. Und dann geht es auch nicht nur um einzelne Datenströme, sondern das Beste, was man heute machen kann, ist, beispielsweise in einem CDR, in einem so einem Gesamtsystem alle Daten zusammenzuführen. Weil das Schlimmste, was in der Klinik ist, ist, dass es zu viele fragmentierte Datensilos gibt, die aber gar nicht irgendwo zusammen genutzt werden können. Das heißt, das Hauptprojekt jeder Klinik sollte es eigentlich sein, die vorhandenen Daten zusammenzuführen und nutzbar zu machen, zum Beispiel in einem CDR.
Da denke ich immer, naja, also jede einzelne Klinik für sich, klar, aber so unterschiedlich sind die Fälle dann ja nicht. Warum gibt es da nicht schon eine Software, ein System, ein CRM-System, whatever, KI-Agenten, die sozusagen da jetzt schon helfen können? Weil das wäre ja eigentlich so ein, gut, der ist stark reguliert, der Markt, aber wäre ja ein vielversprechender Markt.
Ja, sowas gibt's. Also es ist nicht so, dass es das nicht geben würde und dass da verschiedene Player auch schon unterwegs sind dazu. Ich will jetzt kein Name-Dropping betreiben, aber wenn man sich auf dem Markt so ein bisschen umguckt, dann kann man sowas schon finden und es auch jetzt schon einsetzen.
Und gibt es denn welche, die sich da durchsetzen, die den Standard definieren?
Noch setzt sich da nichts durch. Das ist noch die Anfangsphase. Aber es sollte zum Standard werden, dass wir wirklich alle Daten eines Krankenhauses, und ich meine jetzt nicht nur Controlling-Daten, ich meine alle Arten von Daten an einer Stelle haben, um Entscheidungen darauf besser basierend treffen zu können. Das ist so, wie jedes moderne Unternehmen funktionieren sollte. Irgendwo sollte es ein Dashboard geben, wo die wichtigsten Daten drin sind.
Was hältst du von der digitalen Patientenakte?
Die elektronische Patientenakte oder die digital, also die staatliche, meinst du?
Ja, die wir jetzt haben.
Die finde ich grundsätzlich gut. Ja, das ist etwas absolut Sinnvolles. Leider ist die Umsetzung immer noch nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, wie ich mir das wünschen würde. Ja, letztendlich nutzt es ja noch kaum jemand. Es ist in der Praxis immer noch nicht so richtig angekommen. Es gibt zwar eine gesetzliche Verpflichtung schon seit einiger Zeit, dass sie genutzt werden muss, aber in der Realität auch auf Zahlen, die ich mir so angucke, ist es immer noch nicht so wirklich angeguckt gekommen.
Ja, das teile ich. Was meinst du, woran das liegt? Ja, das also bist jetzt, wir sind jetzt beide keine Experten auf dem Gebiet, aber eine Meinung darf man ja haben.
Sagen wir mal so, wenn man sich die Historie der EPA anguckt, dann war das schon immer ein schleppender Prozess. Die gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren, die Bestrebungen, die EPA zu etablieren. Und da ist es leider, glaube ich, ein politisches Problem und auch ein Zuständigkeitenproblem, ja, dass die Akteure, die daran beteiligt sind, stehen sich wirklich so ein bisschen auch selber im Weg, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber es muss doch möglich sein, dass wir innerhalb von ein paar Jahren so eine funktionierende elektronische Patientenakte bekommen. Es muss doch möglich sein in so einem Land wie Deutschland.
Zumal man müsste es ja nicht neu erfinden. Ne? Andere Länder haben das ja schon. Rein theoretisch könnte man auch einfach was nehmen, was es schon gibt.
Auch da wurde ja oft drüber diskutiert. Aber die Entscheidung ist nun mal anders gefällt worden. Und jetzt müssen wir den Weg so gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es muss doch mal jetzt auch noch ein bisschen besser funktionieren.
Ja, wäre dein Appell an die Politik?
Ja, gut. Die Frage ist, ob mehr Einmischen wirklich was Gutes ist in dem Fall. Ja, also
oder deregulieren und den Markt regeln lassen ist ja, auch.
Ja, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Aber letztendlich die zuständigen Akteure haben ja, ich kenne die ja auch alle persönlich so jetzt, ob ich jetzt so Gematik, die ganzen Vorstände, ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen, ja, oder dass das nicht das Ziel ist, möglichst gut das hinzubekommen, aber im System selber stehen sich einfach sehr viele Akteure im Weg und es sind sehr viele Interessen, die zusammenkommen, Industrieinteresse, staatliche Interessen, die den Prozess einfach so holprig machen, wie er leider ist.
Vielleicht kann die KI ja da, vielleicht überspringen wir ein paar Entwicklungsstufen und fangen dann direkt quasi in der Endphase an.
Ich würde mir wünschen, dass irgendwas derartiges passiert. Ja.
Wir sind wieder zurück beim Thema KI. Ich habe immer gerne eine Frage an unsere Gäste, unsere obligatorische KI-Frage. Welches KI-Tool ist denn aktuell dein Favorite? Was nutzt du beruflich oder privat am meisten? Da gibt es ja jetzt schon eine Bandbreite.
Also ich nutze ganz viele KI-Tools, aber ich finde von der Kategorie KI-Agenten am interessantesten, weil sie nochmal über diesen klassischen Chat-Ansatz hinausgehen, weil sie wirklich Aufgaben für mich erledigen können. Und das Tool, was ich jetzt zum Beispiel im Moment sehr gerne benutze, ist Manus. Manus, die rechte Hand quasi, oder die Hand, die einem hilft, wirklich Aufgaben, die man sonst vielleicht an Freelancer und an Menschen gegeben hätte, auch einfach selber machen zu können, weil sie durch die KI erledigt wird. Ja. Bedroht natürlich auch in gewisser Weise bestimmte Branchen oder bestimmte Arbeitsweisen, aber es ist für Unternehmen, für Gründer ein Riesenvorteil, weil es kosteneffizient ist.
Und welche Systeme nutzt du noch? Also Manus?
Ich benutze eigentlich alles. Ich benutze Claude, Gemini, ich benutze 11 Labs für so Stimmengenerationen. Ich finde alles, was auch visuelle Tools angeht, total spannend. So Nano Banana Pro, solche Sachen nutze ich.
Ja, ist wirklich spannend. Auch ganz ein bisschen Entertainment auch, ne? Wenn man damit die Zeit hat und spielen kann.
Was ich immer ganz gerne mache es, Großeltern das zu zeigen. Wenn man das Glück hat, noch welche zu haben, haben wir neulich ein Bild gemacht vom Opa und haben das dann bearbeitet, haben ihn so einen Schottenrock angezogen und haben ihn vor Stonehenge gestellt und dann hat er das gesehen und dachte so, da war ich doch nie. So, ja. Das war richtig lustig. Ja.
Und gibt es einen bestimmten Prompt oder eine Denkweise oder einen kleinen Hack im Umgang mit KI, den du empfehlen kannst oder mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest?
Als Wissenschaftler mache ich immer Triangulation. Das heißt, ich prüfe eine Fragestellung nicht nur bei einer KI, sondern ich gebe sie in mehrere rein und gucke mir die Ergebnisse an und vergleiche sie und nehme natürlich das beste Ergebnis oder das beste von den verschiedenen. Ich würde nie eine Frage nur in eine KI reingeben.
Mhm. Ja. Und nutzt du die Paid-Version oder kann man das auch mit der Free-Version schon machen?
Einfache Fragestellungen kann man mit den Free-Versionen in der Regel machen, aber ich habe verschiedene Abos auch abgeschlossen, wo ich sage, die Tools helfen mir am meisten.
Mhm. Ja, da sind wir hier auch so ähnlich unterwegs und lassen uns da gut unterstützen. Am Ende habe ich noch unsere traditionelle Abschlussfrage für dich. Mit wem würdest du gerne beim Festival essen gehen und warum, interessiert uns natürlich.
Ich wusste natürlich, dass die Frage kommt, weil ich das ja verfolgt habe. Aber es gibt nicht die eine Person. Es gibt tolle Persönlichkeiten, die vor Ort sind. Ich würde gerne essen gehen mit den Menschen, die sich selbst als Healthcare-Rebellen sehen. Diejenigen, die richtig was verändern wollen. Und das sind wahrscheinlich ganz viele, die dort sind. Wenn ich jetzt jemanden auswählen müsste, wenn das die Frage ist, kann ich auch gerne jemanden auswählen. Aber ich gehe gerne mit allen Menschen dort essen, die innovativ denken.
Ja, gut zu wissen, aber jetzt möchte ich doch einen Namen haben.
Ach, so mit dem Söder zum Beispiel oder mit dem Precht, ja. Das sind schon interessante Namen, die, ich würde aber mit Söder nicht zu McDonald's gehen, da wo er immer traditionell bei Social Media ist, ja. Sondern was Gesundes essen dann.
Ja, wir hatten Söder auch schon mal als Wunsch und da wollte jemand mit ihm Würstchen grillen.
ja, gute Idee. Nein, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt ein riesen Fan wäre, sondern ich finde es einfach interessant, wie solche Menschen in echt sind.
Ja, wir schauen mal. Wir tun unser Bestes. Tobias, danke dir für diesen sehr klaren und realistischen Blick auf KI im Gesundheitswesen. Und was hängen bleibt, ist nicht die Technologie entscheidet, sondern wie wir sie in bestehende Systeme integrieren und verantwortungsvoll nutzen natürlich. Wenn euch diese Perspektive neugierig gemacht hat, dann lohnt sich ein Besuch beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Dort trefft ihr Tobias auf der Hales-Bühne. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Danke dir.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.